als Einleitung zu dieser Pfingstbotschaft möchte ich, dass wir uns daran erinnern, was der Herr Jesus dem Saul sagte bei seiner Bekehrung. Als er wütete, schnaubte, in Eifer sein Weg trieb, nicht Gottes, er ging gegen Gott. Er meinte aber, dass er im Dienste Gottes stand und das Werk Gottes verfolgte. Da sagte der Herr, es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Es ist tragisch, dass es solch so etwas gibt, dass man gegen den Stachel gehen kann, dass man gegen das Wirken Gottes gehen kann, dass man gegen Gott gehen kann. Heute gedenken wir Pfingsten. Da waren Tausende, die mit offenem Herzen die Botschaft empfangen haben. Aber da waren auch andere, die spotteten, haben sich dagegen entschieden und sagen, die sind voll süßen Weins. Das ist das Tragische, das Schockierende, dass der Mensch sich gegen das Rechte entscheiden kann. Möge Gott uns davor bewahren. Und dann sagt der Herr, es wird dir schwer werden. Ich erwähnte gestern schon, das Wort schwer können wir auch mit hart oder rau übersetzen. Es wird dir schwer werden. Skleros. Wir haben einige Ärzte unter uns. Wenn wir Zeit hätten, würden wir ihnen mal eine Gelegenheit geben, um uns zu erklären, was in dem Menschen vor sich geht und in seinen Adern, denn nämlich die medizinische Welt hat diese Worte und dieses Wort übernommen und reden von Arteriosklerose. Kommt von Skleros. Da geschieht Skleros in den Adern. Der Mensch bekommt Adernverkalkung. Betrübe den Heiligen Geist und dämpfe ihn und in deinen geistlichen Adern bekommst du Adernverkalkung. Nun müssten die Ärzte uns erklären, wenn wir Zeit hätten, was in unseren Adern vor sich geht und verkehrt geht, wenn wir Adernverkalkung haben, wenn die hart, rau und schwer werden nach dem Wort Skleros. Und was das denn bedeutet, wenn und was das zur Folge hat in unserem geistlichen Leben. Und wenn wir das Leibliche, darum sagte ich, wenn die Ärzte uns das erklären könnten, und das denn geistlich sehen, genau das geschieht in unserem geistlichen Leben. Und wie viele Menschen gibt es nicht in der Welt, die Adernverkalkung haben und darunter leiden? Wird dir schwer werden. Da fließt das Blut nicht so heiß und so gut, wie es fließen soll. Und das hat manches zur Folge. Und möge Gott uns davor bewahren. Aber die Tatsache besteht, wir können uns für und gegen Gott entscheiden. Für das Wirken Gottes und gegen das Wirken Gottes. für den Heiligen Geist und gegen den Heiligen Geist. Wollen wir noch einmal beten und den Herrn ernstlich bitten, dass er uns davor bewahrt. Das ist eine tragische Sache. Wir wissen das oft, den alten Leuten kann das geschehen. Aber es kann auch den jungen Christen geschehen. Möge Gott uns davor bewahren. Lasst uns beten. Herr, schenke uns die Offenheit zu dir, zu dem Guten, aber dass wir verschlossen sind für das Böse. Aber dein Wirken mit offenen Händen, Armen und Herzen zu empfangen. Schenk uns empfängliche Herzen für das Rechte, für das Gute, aber Herzen, die zugeriegelt sind für das Böse, dass sie dafür keine Zeit haben. Wir danken dir für diesen Tag, den wir Pfingsttag, Pfingsten nennen. Und möge es auch ein Pfingsten sein in unserem Leben zu deiner Ehre. Amen. Unseren Text finden wir in Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle einmütig beieinander. Und es geschah schnell ein Brausen vom Himmel, wie eines gewaltigen Windes, und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen. Und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen mit anderen Zungen, nachdem der Geist ihnen gab, auszusprechen. Soweit. Nur ein paar Punkte und Gedanken über dieses Wort. Als der Tag der Pfingsten erfüllt war. Bei den Israeliten und Juden gab es drei Hauptfeste des Jahres, wo ein jeder Mann und alles Männliche in Israel an den Ort, den Gott bestimmt hatte, sich zu versammeln. Drei Feste. Erste war das Fest der ungesäuerten Brote, also das Passafest. Zweite war das Fest der Wochen. Das Fest der Wochen. Dritte, das Laubhüttenfest. Und Pfingsten befand sich in dem Fest der Wochen. Pfingsten, der Tag Pfingsten, war der Tag, wo sie die Gesetzesgebung am Sinai gedachten, als Gott ihnen das Gesetz gab, die 10 Gebote. Das feierten sie. Und das war Pfingsten. Dr. Lightfoot, ein kluger Engländer, schon vor hunderten Jahren, Lightfoot, Leichtfuß, da hatte keinen schweren Fuß. Das ging schnell. Ist gut, wenn wir alle solche Füße haben. Und nicht Füße, die wir schleppen müssen. Und von vorn gezogen und von hinten geschoben. Wie Paulus den Ephesern 3 Jahre lang mit Tränen Tag und Nacht ermahnen müssen. Sind eine Last. Ein Mann stand mal auf in Südafrika und bedauerte es. Er sagte, lieben Brüder, ich habe einen Klotz an meinem Bein gebunden und das ist meine Frau. Ich muss die ziehen wie ein Schlitten. Er sagt, das ist schwer. Das ist nun Heavyfoot, nicht Lightfoot. Und dieser Dr. Lightfoot, nach seinem Rechnen sagt er, Pfingsten, bei der Ausgießung des Heiligen Geistes, war genau 1447 Jahre nach der Gesetzesgebung. 1447 Jahre. Nun, als dieser Tag erfüllt war, Gott hat auch Zeiten in seinem Plan. Und Gott hat vor 1447 Jahre schon gewusst und geplant, nach so vielen Jahren, nach dieser Zeit, gieße ich meinen Heiligen Geist aus. Da sind auch Zeiten im Plan, den ewigen Plan und Ratschluss Gottes. Wenn wir was auf dem Herzen haben, wollen wir es haben und sind wie unartige Kinder, wollen es gleich haben. Sofort. Und wenn wir es nicht bekommen, schlagen wir mit den Füßen oder mit den Händen auf den Tisch oder Füßen auf den Boden. Und wie es heute in der Welt ist und unter den Jugendlichen und arbeiten, wenn sie nicht bekommen, was sie wollen, dann streiken sie. Und stellen alles auf den Kopf. Und verwüsten, was sie verwüsten können. Sein anderer Geist, der mit dem Heiligen Geist nichts zu tun hat. Der Heilige Geist, der kann sich beugen. Der ist demütig. Und wenn wir nicht das tun, was er will, wird er betrübt. Und der kann auch gedämpft werden. Der kommt wie eine Taube. Das ist sein Wesen. So ist er gekommen auf den Herrn Jesus. Aber bei den Jüngern ist er nicht wie eine Taube gekommen. Da ist er wie Feuer gekommen. Und Gott weiß, warum er bei uns das Feuer brauchen muss. Nun, als der Tag des Pfingsten erfüllt war, der begann ja nicht an dem Morgen. Die vorige Nacht war ja schon Pfingsten. Petrus, als sie spotteten, er sagt, was? Die ist die dritte Stunde, es ist jetzt morgens um 9 Uhr. Und ihr sagt, sie sind schon besoffen. Das ist doch Unsinn, so früh morgens. Also da waren schon 15 Stunden des Pfingsttages vorbeigegangen. War schon beinahe 2/3. Nur noch vielleicht so bei 9 Stunden, die übrig waren. Der Tag Pfingsten war ganz erfüllt. Da gab Gott seinen Geist. Können wir auch sozusagen war der Geburtstag der Gemeinde Gottes. Und dann sandte Gott seinen Heiligen Geist. Und dies war nun der Tag, wie ich schon sagte, eines der drei größten Feste in Israel, wo Gott alles Männliche geboten hat, dass sie vor ihn kämen. Und der Matthew Henry, der sagt, es hätte fast keinen besseren Tag geben können. Keine bessere Zeit, wo jeder gehorsame Israelit zugegen war. Und dennoch all die Proselyten, die Heiden, die Juden geworden sind. Also, die verschiedenen Nationen. Und da sagte Matthew Henry, die alten Leute, die waren erstaunlich, wenn wir etwas von ihnen hatten. Er sagt, diesen Tag hat Gott erwählt, um sein Evangelium des Gesetzes zu verbreiten in alle Welt. Die waren noch vom alten Stahl gemacht. Die nannten das Evangelium Jesu Christi das Gesetz des Geistes. Das ist nicht unbiblisch. In Römer 8 schreibt Paulus, getrieben vom Heiligen Geist, vom Gesetz des Geistes. Manche Christen sind verdreht und verkehrt, gehören zum verdrehten und verkehrten Geschlecht. Sie sagen, das Evangelium bringt uns die Freiheit, dann sind wir frei. Ganz gewiss sind wir frei. Aber nicht zu tun und zu lassen, was wir wollen, sondern wie der Heilige Geist uns führt und leitet. Dann ist der Heilige Geist unser Gesetz. Darum finden wir manche Leute, die meinen, Jesus hat sie befreit. Sie sind nicht unter dem Gesetz und tun und lassen, was sie wollen. Und wenn sie auf die Straße gehen, ist kein Unterschied zwischen sie und der Welt. Sie sind die gleichen Rasse, von innen und von außen. Das Gesetz des Geistes, und das wird ernster genommen als das Gesetz Sinais, die vom Geist Gottes geführt werden, das sind die Kinder Gottes. Nicht von anderen Geistern, nicht vom Weltgeist, nicht vom Eigensinngeist, gibt viele Geister, sondern vom Heiligen Geist sollen wir geführt und getrieben werden. Und das ist der Tag, den Gott erwählt hat. Als sie die Gesetzesgebung, die 10 Gebote auf den steinernen Tafeln empfangen haben. Da erinnerten sie sich daran. Und an diesem gleichen Tag schenkt Gott, gießt er seinen Geist aus in ihre Herzen und in ihrem Leben, dass der Heilige Geist nun nicht auf Papier ist, wie ich in diesen Tagen schon sagte, gestern, sondern auf die Tafel unseres Herzens. Dann tun wir das von ganzem Herzen, was Gott uns in seinem Wort gebietet. Und denn es ist Unsinn zu sagen, Gott führt mich so. Ich habe Frieden mit diesem. Gott hat mir das nicht gezeigt. Wenn die Bibel dir das schon gezeigt hat, worauf wartest du? Willst du andere Offenbarungen haben? Der Teufel wird dir die reichlich schenken. Das ist schon aufs Papier. Aber nun kam der Tag der Pfingsten und Gott suchte genau den Tag an. Wenn Lightfoot recht ist, 1447 Jahre, nachdem das Gesetz vom Sinai kam, gosse nun auch sein Geist, der nun Gottes Gebote und Gottes Gesetz, das Gesetz des Geistes, in unsere Herzen schreibt. Nun halten wir das von ganzem Herzen, von innen, mit mich heuchelei und nicht wie Schwier. Wir müssen das nun tun, weil unsere Eltern das von uns fordern. Wir müssen nun das tun, weil der Elo aus Südafrika inspiriert ist und beeinflusst ist von den Schwarzen. Verrücktheit! Die Menschen leiden von Aderverkalkung. Die wissen nicht, worum es geht. Das geht nicht darum, was die Zulus sagen, sondern was Gottes Wort sagt. Und das ist ausschlaggebend, auch in Frankreich, in Deutschland, in Holland und wo es ist, in aller Welt. Und nach diesem Gesetz des Geistes, also Gott macht das Gesetz, da kannst du nicht tun und lassen, was du willst. Du sündigst, wenn du dagegen gehst. Und wenn du ausschlägst gegen den Stachel, verletzt du dir selbst und es wird dir schwer. Und es wird dir nicht gut gehen. Und Gott erwählte diesen Tag. Sie hätten nun eine Woche vor dem oder eine Woche nach dem, oder lass das nach dem weg, einige Zeit vor dem beten können. Herr, sende uns deinen Geist jetzt. Wir möchten ihn jetzt haben. Und Gott sagt, nein. Der Tag und die Zeit ist noch nicht erfüllt. Du musst noch warten. Aber als der Tag ganz gekommen war, der Tag erfüllt war des Pfingsten, da schüttete Gott seinen Geist über seine Kinder aus und seine Jünger. Und was war der Tag? Was für ein Tag war es? Der erste Tag der Woche. Genau der Tag, den der Herr gemacht hat durch seine Auferstehung. Der erste Tag der Woche ist Jesus auferstanden. Der erste Tag der Woche hatte seinen Geist ausgegossen. Es war am Sonntag. Wir feiern Pfingsten, einen Tag im Jahr. Oder ein Wochenende. Oder sagen wir einmal vielleicht. Aber jeden Sonntag sollten wir uns da erinnern. Lasst uns mal scharf zuhören. Jeden Sonntag sollte die Auferstehung Jesu ganz besonders nahe sein. Wir haben es mit dem Auferstandenen zu tun, der nun sein Geist ausgeschüttet hat über seine Jünger, auch am ersten Tag der Woche. Und am Pfingsttag. Nun sind die Gebote Gottes, das Gesetz Gottes, nicht mehr nur auf steinernen Tafeln und auf Papier, sondern jetzt in unserem Herzen, in unserem Leben, in unserem Wesen, in unserem Charakter eingraviert. Pfingsten. Das ist am Pfingsten geschehen. Und was für ein herrlicher Tag. Wie viele Männer werden da wohl gewesen sein? Wie viel Männliches? Die jungen Burschen, die Jünglinge, die waren geboten. Ob es nur von 12 Jahren ab war bei den Juden, wurde das Kind mit 12 Jahren verantwortlich für was es tat. Vor dem waren die Eltern verantwortlich. Nach 12 Jahren war schon die Verantwortung des Kindes. Und der Herr Jesus mit 12 Jahren ist in den Tempel gegangen. Und als die Mutter ihn ermahnte und sozusagen steuerte, er sagte, weißt du nicht, wo ich sein muss? der Zwölfjährige, der wusste, wo er sein musste. Und wie wunderbar solch ein Tag hat Gott erwählt, seinen Geist auszuschütten. Da sieht man das Herz des Herrn Jesus, wie er schlägt. Er sagt, geht hin zu allen Nationen, alle Völker. Nicht nur die Israeliten aus Israel, die männlichen aus Israel waren dort. Ich habe schon gesagt, die Proselyten auch. Die aus den anderen Nationen, die zu Juden gemacht wurden, die waren zugegen, die waren gegenwärtig. Und so wurde dann in einem Nu das Evangelium verbreitet in alle Welt, unter alle Nationen. Und dafür war Jesus ja gekommen. Und das ist auch sein Befehl an uns. Nun, hier haben wir denn einen Bericht von dem, wie der Heilige Geist über die Jünger Jesu kam. Nun möchte ich über einen Punkt reden, der von größter Wichtigkeit ist. Der Herr Jesus hat seine Jünger nach seiner Auferstehung und vor dem, auch vor seinem Tod, befohlen, dass sie erfüllt sein sollten mit dem Heiligen Geist, dass der Tröster kommen würde. Hat er ihnen verheißen, nach der Auferstehung hat er sogar gesagt, geht nicht weg, bleibt hier. Er hat es ihnen nicht gesagt, das füge ich nun hinzu, bis der Tag ganz erfüllt ist. Sie wussten nicht, was für ein Tag. Sie wussten auch nicht, vielleicht kommen wir noch dazu in diesem Vortrag, wie es sein würde, wenn der Tröster gekommen ist. Und was für Zeichen und Wunder geschehen würden, das wussten sie nicht. Sie hatten keine blasse Ahnung davon. Und Gott sei Dank, dass sie Gott nicht vorgeschrieben haben, wie es sein soll. Und dass er nicht nach ihren Vorstellungen gewirkt hat, sondern wie der Herr es vorgesehen hat und geplant hat. Nun war da ein Punkt, wo der Herr ihnen gesagt hat, ich verheiße euch den Heiligen Geist. Sie wussten aber nicht, wann er kommen würde. Nun, was ist vor sich gegangen? Was ist in dieser Zwischenzeit geschehen, bis der Heilige Geist kam? Ich habe schon von Menschen gehört, die über von Erweckung gelesen haben. Und alles, was sie konnten über Erweckung. Und in Australien habe ich einen Prediger begegnet, war in seinem Haus. Der hat eine große Gemeinde. Und dann hat er gehört, was in Erweckung geschehen kann und bei einer Ausgießung des Heiligen Geistes, wenn Gott durch seinen Geist kommt, dann hat er gesagt, das brauche ich. Und hat gesagt, liebe Gemeinde, das brauchen wir. Und dann hat er sich entschieden, mit der Gemeinde, wir halten jetzt keinen Dienst mehr, wir fasten und beten jetzt, bis der Heilige Geist kommt. Wenn ich euch Rat geben kann, macht ihr solch ein Gelübde. Ihr werdet euch zu Tode fasten. Ihr werdet verhungern. Das ist Blödsinn, um solches zu tun. Aber es scheint, als ob es ihm solch eine ernste Sache war und er sagt, ich kann nicht weitermachen ohne Erweckung. ohne dass Gott in der Kraft des Heiligen Geistes wirkt. Und hat gesagt, wir gehen jetzt ins Gebet. Wir haben keinen Dienst wieder, keinen Gottesdienst. Hat alles gestoppt. Und dann haben sie gebetet. Und als ich dann kam, ich sah so, was aus deiner Gemeinde geworden, sind alle zerstreut. Besteht keine Gemeinde mehr. Der eine geht zu den Baptisten, der andere zu den Methodisten, der andere zu den Lutheranen. Alles kaputt. Mein Herz war zerbrochen. Sagte, Bruder, wie konntest du bloß sowas tun? Du bist verantwortlich für diese Menschen. Wie kannst du alles einfach kaputt gehen lassen? Und zunichte. Ja, ich wollte Erweckung. Ich wollte, dass der Heilige Geist wirkt in Jesu Auferstehungskraft. Sag ja, aber schau her, Gott ist nicht dein Schuljunge, dass du ihm vorschreiben kannst und gebieten kannst, wie zu wirken. Der Herr Jesus hat uns verheißen, dass er wiederkommt. Er ist gen Himmel gefahren. Die Engel bezeugten, er wird wiederkommen. Er selber hat gesagt, ihr wisst nicht Zeit oder Stunde, wann er kommen wird. Nun, was sollen wir machen in dieser Zwischenzeit? Ich weiß von einigen Schweizern, oder will jetzt von einem reden, der eine große Firma hatte und der hat sie verkauft. Die Familie ist noch zu Gericht gegangen, um zu kanzellieren, annullieren, aber es ihnen nicht gelungen. Der hatte einen Gedanken im Kopf, der Herr Jesus kommt jetzt bald. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt im Dschungel nach Kanada und nur auf den Herrn Jesus warten. Die Frau war eine vernünftige Frau und die Kinder auch. Die meinten, sind nicht alle Schafe im Stall, im Kopf. Und sie waren recht. Aber sie konnten, es war zu spät, es war gezeichnet, wurde alles verkauft und da mussten sie mit solch einem Mann, mit solch einem Vater nach Kanada. Es gibt Menschen, die nach Kanada gehen, weil der Herr Jesus schon kommt. Es gibt aber auch andere, die Kanada verlassen und gehen nach ein anderes Land. Jesus kommt. Wir haben ein Mädchen auf Sisabantu, die jetzt bei uns studiert. Die Eltern waren so gepackt von der Wiederkunft Jesu Christi, dass sie sagten, es ist Zeitvergeudung, dass wir unsere Tochter, und die war sehr, sehr klug, der Großvater war ein Missionsleiter. Vielleicht einige wissen sogar, wer der ist. Ich werde den Namen nicht nennen. Sie sagten, die Eltern und die Mutter sagte, was? Zeitvertreib! Unser Kind muss noch zu der Schule und Jesus kommt morgen. Jesus kommt! 3-4 Jahre ist das Kind nicht zur Schule gegangen. Sie haben es nicht zur Schule geschickt. Ein weißes Kind. Nicht schwarz. Nicht einige. Ein europäisches Kind. Sozusagen europäisches Kind. Und nach 4 Jahren kamen sie und sagten, Edo, kann das Kind nicht in die Schule bei euch? Wir haben jetzt schon 4 Jahre gewartet und er ist noch nicht gekommen. Und dann hat Luther gesagt, wenn er morgen kommt, pflanze ich heute noch einen Orangenbaum oder einen Obstbaum. Ich sag, Luther, wenn er morgen kommt, ich tue das nicht, was du tust. Dann will ich etwas Besseres tun, als meine Zeit vergolden mit meinem Obstbaum. Aber er meinte, nicht, dass wir uns einbilden, er kommt morgen und den pflanzen wir ihn nicht mehr. Er sagt, geh mit deinem Leben weiter. bis Jesus kommt. Aber wenn ich wirklich wüsste, dass er morgen kommt, würde ich mich nicht mit einem Orangenbaum aufhalten. Vielleicht würde ich sie nicht einmal essen. Ich denke, da gibt es Wichtigeres als das zu tun. Ich hoffe, dass ihr mich nicht missversteht. Ich habe gesagt, nein, in die Dominik-Servite-Schule kann sie nicht. Die ist ja schon 4 Jahre älter. Sie ist ja schon ein Mädchen. Sie ist ja schon fast vollgewachsen. Aber sie kann zu uns kommen und das ihr Studium machen. Aber korrespondieren. Gut, nun ist sie da. Ein liebes, schönes Mädchen. Aber sie sagten, Jesus kommt. Es gibt keine Zeit für irgendwas anderes. Jetzt müssen wir nur auf den Herrn Jesus warten. Mit Erweckung kann es uns gleich gehen. Da sind einige, die sagen, jetzt werde ich nicht essen, jetzt werde ich nicht dies tun und nicht das, wie der Prediger in Australien. Jetzt, und alles geht kaputt. Ja, ich bete, kann nicht anders. Bis Gott so wirkt. Und dann werden wir unseren Entschluss und unsere, was nennt man es auf Deutsch? Nein, Entschluss, make a vow. Unser Gelübde nur brechen. Wir machen ein Gesetz und brechen es selbst. Wir können dem Herrn sagen, ja Herr, dieses, darum beten wir. Wir haben gehört, dass es Gottes Gebot ist, seid erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er hat seinen Jüngern gesagt, bleibt hier, geht nicht hin. Bleibt hier, bis dass ihr erfüllt seid, dann werdet ihr Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Es ist immer herzzerbrechend, wenn man einen Prediger hört und hat keine Vollmacht. Das kann man gleich hören in einer Predigt. Achte nur darauf, ob der Mensch geistliche Autorität hat, geistliche Vollmacht, oder ob er spricht wie ein Papagei. Manche predigen, aber du merkst, das ist keine Vollmacht. Aber wenn der Heilige Geist seinen rechten Platz hat in unserem Leben, dann wird da Vollmacht sein. Und das spürt man. Und da gibt es ein geistliches Gefühl dafür. Und da merkt man, nein, hier wirkt Gott. Das ist ein loses Geschwätz. Da muss man nur sagen, gedenke, wo du gefallen bist. Und tue rechtschaffene Buße. Wo sind Sachen falsch gegangen? Aderverkalkung bei dir. In deinen geistlichen Adern funktioniert es nicht so, wie es sollte. Sogar in Russland habe ich von einigen gehört, sie sind enttäuscht. Haben die Bücher gelesen, waren erfreut, haben darum gebetet, es kam nicht und sind nun enttäuscht. Und dann gibt es, die solche Art der Verkalkung haben, dass sie sagen, ich bin jetzt enttäuscht ins Christentum und will nichts mehr damit zu tun haben und gehe in die Welt. Ein furchtbarer Zustand ist das. Wenn ein Mensch so weit gekommen ist, beschuldige keinen anderen, deine eigene Sünde, die dich so weit getrieben hat. Wenn der andere einen Fehler macht, dann zeig ihm, wie es recht gemacht wird. Und wenn du sagst, ich bin enttäuscht in anderen, dann war dein Christentum eine faule Sache in der Vergangenheit. Es wäre doch blöd, wenn ich ihm predige, sündigen sehe mit einer anderen Frau und sage, nun bin ich enttäuscht, nun werde ich nicht mehr weiter predigen. Ich bin enttäuscht in ihm. Ich sage, weil er das gemacht hat, predigt desto mehr und mit größerer Entschlossenheit und bitte Gott um seine Gnade, dass mir nicht so geht, wie es ihm ergangen ist. Und wenn ein anderer predigt nur um des Geldes wegen, dann sage ich, Gott, bewahre mich davor. Diese Sachen sollen mich stärken, aber wenn ich dann enttäuscht werde und gehe in die Welt, ist das ein tragischer Zustand. Nun, wenn Gott nicht so wirkt, wie du es willst, und du denkst vielleicht sogar, dass Gott es verkehrt macht, man kann Gott sogar beschuldigen, man kann Gott blamieren und sagen, Gott, du bist schuld, dass ich gesündigt habe, deswegen diese Eva, die du mir gegeben hast. Eva, es ist die Schlange. Schlange, und die Schlange hatte mehr Verstand als der Mensch, der im Ebenbilde Gottes geschaffen wurde, und schwieg. Aber der Mensch entschuldigt, dass ich gesündigt habe und so bin, ist wegen Eva. Und vor dem hatte er sie lieb. Vor dem hat er sich mit ihr identifiziert. Vor dem hat er ausgerufen. Das ist ja Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Fleisch, Bein. Aber jetzt verdammt er sie. Jetzt beschuldigt er sie. Solch einer unter uns, der anderen beschuldigt. Für sein Versagen, sein Fehlen, seine Altersverkalkung, dann mache Umkehr jetzt, bekehre dich. Sage mir nicht, ich bin bekehrt. Natürlich, Petrus war auch bekehrt, war auch in der Nachfolge Jesu, in den Fußstapfen Jesu. Aber Jesus sagte, Petrus, wenn du dich dermal einst bekehrst. Also, da können verkehrte Sachen sein in unserem Leben, und dann müssen wir uns davon bekehren. Nicht, dass man sich nur einmal bekehrt. Jedes Mal, wenn da was Falsches im Leben ist, hast du dich zu bekehren. Hast du dich. Jedes Mal, wenn du abtrünnig bist, weg, Gott den Rücken kehrst, bekehre dich, komm zurück zu ihm. Und bring dein geistliches Leben in rechte Stellung mit Gott. Nun, wenn ich etwa Erweckung habe und es verlange über alles, sagt er, schenke mir das. Ich muss das haben. Was soll ich tun? Willst du es fasten? Sag nein, wenn du fastest, faste Sünde. Das ist von größerem Wert als Essen fasten. Faste Sünde. Nimm nicht die Sünde auf. Trenne dich von der. Was haben diese gemacht? Zu Pfingsten, diese Schar, die getauft wurden mit dem Heiligen Geist. Was haben die gemacht? Die haben das gemacht, was Jesus ihnen sagte vom Wiederkommen des Herrn. Er sagt, wachet und betet. Wachet und betet. Ihr wisst die Stunde nicht, wenn euer Herr kommen wird. Was haben diese? Hier war nun die Verheißung, dass der Heilige Geist kommen würde. Es gibt auch eine andere. Gleich am Anfang der Bibel hat der Herr schon den Erretter, den Messias, versprochen und verheißen. Aber sie mussten Generationen warten darauf. Und hatten nur ein Prototyp, die hatten nur symbolisch etwas anstatt von dem Messias, das den Messias symbolisierte. der Zwischenzeit, wo der Herr uns seine Verheißung gibt, wie auch den Abraham verheißen hat, du wirst einen Sohn bekommen. Seine Frau konnte nicht warten. Er sagt, nein, ich werde zu alt, bin schon zu alt, du wirst zu alt, nimm meine Macht. Wir müssen einen Plan machen. Das muss jetzt geschehen. Und bis zum heutigen Tag ist fast augenblicklich das größte Problem die Moslems in dieser Welt. Und wie gehen die nicht gegen das Evangelium? Wie kämpfen und streiten sie? Wie hassen sie nicht das Rechte? Weil die Frau nicht warten konnte und ihren Mann verkehrt beeinflusste. Nimm doch diese Macht, dass sie dir ein Kind und sein Kind in die Welt bringt. Aber sie war die Erste wieder, die geklagt hat. Sie war die Erste, die gelitten hat. Und er sagte, du, ist ja deine Macht, mach mit dir, was du willst. Du hast mir doch gesagt und jetzt klagst du darüber, dass sie dich verachtet. Also, ist eine gefährliche Sache, wenn wir nicht warten können. In der deutschen Bibel heißt es immer, harret auf den Herrn, harret auf den Herrn, harret auf den Herrn. In anderen Bibeln, besonders in Englisch, heißt es, die auf den Herrn warten, die seine warten. Die bekommen neue Kraft. Eine sagte mal in der ursprünglichen Sprache, das Harren ist auch Zielen, wie man mit einem Gewehr, mit einer Waffe zielt aufs Reh. Also unseren Blick ganz auf den Herrn halten, auf ihn zielen. Das ist das Beste, was wir tun können. In anderen Worten, in der Zwischenzeit, vor dem das kommt, was wir erwarten, und sehr wahrscheinlich wird es nicht so kommen, wie wir es erwarten, aber anders. Aber, um es nur klar zu machen, lasst uns unseren Blick auf Jesus halten, und nicht die Menschen, die es falsch machen. Dann gehen wir in die Irre. Dann haben wir kein Ziel. Dann gehen wir im Kreis wie die Verrückten. Sondern unseren Blick unverrückt auf ihn halten. Und dann, wenn das Zentrum recht ist, der Mittelpunkt recht ist, dann wird das Äußere auch zurechtkommen. Dass wir geistlich gesund sind. Das kann man so schön in der Zulu-Sprache sagen. Pila. Ugu Pila, geht's dir gut? Bist du gesund? Dann sagen sie, im Kushaninchi. Das bedeutet, ein bisschen Grippe. Er sagt nie, ja Pila. Oder selten, die Christen ja. Aber die anderen sagen dann, wie geht's dir? Unkuschaninchi. Es ist nur Grippe. Es ist gefährlich zu sagen, es geht mir gut. Dann wird der Feind das hören. Und dann wird er mir etwas antun. Und wie eine, die geheilt wurde, oder es war eine Frau, die geheilt wurde, und sie herumlief. Ich sagte, sag's aber keinem. Keinem. Ich habe Angst, dass ich dann nicht wieder laufen kann. Sag keinem, dass ich gesund geworden bin. Also, dann sagt der Zulu im Geistlichen, Isinto Sitoluango Pila. Man bekommt geistlichen Segen, man bekommt Sachen, durch dass man geistlich gesund ist. Das ist der rechte Weg. Wenn ich um etwas bete, dann muss ich geistlich gesund sein. Und wenn da ein junges Mädchen ist, die so gerne heiraten möchte und um einen Mann betet, da sollte ein Mädchen überhaupt nicht, vergesse das, dass Jesus dein Mann sei. Aber heute ist es schon Mode in der Welt, da geht das Mädchen zum Jungen und proposed. Was ist proposed? Bietet sich an. Du sagst, darf ich dich heiraten? Da haben die Schwarzen mich vielleicht beeinflusst, dass das die Sache des Jungen ist, dass er zum Mädchen geht. Und ich das Mädchen zum Jungen. Aber ich verdamme dich nicht, wenn du es getan hast. Hast vielleicht einen guten Mann bekommen, ja gesagt hat. Verdamme ich dich nicht, wenn es dir geglückt ist. Und es dir nicht leid tut, dass du mit dem Mann zu sitzen bekommen bist, den du hast. Aber das sollte nicht. Aber wenn der Junge nun sagt, Herr, ich kann nicht mehr weiterarbeiten, kann nicht schlafen, ich habe schlaflose Nächte, ich muss eine Frau haben. Und geht von einer zum anderen, wie ein Schmetterling. Und die dummen Mädchen sagen alle nein. Ich denke, die sind nicht dumm, die sind klug. Wenn der junge Bursche wie ein Schmetterling herumfliegt auf diese Blume und dann auf die nächste Blume und dann sagt die Blume, was will dieser Schmetterling? Das ist eine schlechte Sache. Und dann können Mädchen sagen, wenn es so ist, dann will ich ihn nicht haben. Vielleicht hätte sie ja gesagt, aber wird nun nein sagen, denn sie hat Angst, dass nach der Heirat ist er noch ein Schmetterling. Und wenn er sich auch inzwischen verpuppt hat, dann ein Wurm wird, aber dann schließlich das Ende vom Lied ist wieder ein Schmetterling. Das ist eine schlechte Sache. Also, wenn der Junge sagt, ich muss eine Frau haben, dann frage ich ihn erstmal, in Afrika, die Schwarzen müssen bezahlen, Brautpreis geben. Sag, hast du schon Ochsen? Hast du? Der ist eine geheiratet, der musste 20.000 Rand bezahlen. Und wenn eine nur 500 oder 1.000 Rand im Monat bekommt, und dann 20.000 zu bezahlen für die Braut. Einige noch mehr. Das kostet eine Kuh und da muss er 11. Und oft noch mehr und dann noch Sachen. Also wenn er kommt und sagt mir ganz klar, ich muss heiraten, und Gott hat mir gezeigt, dass es die ist. Gut, sage ich ihm, ich gehe aber nicht zu dem Mädchen. Hast du schon Ochsen? Wie viele hast du? Sag mir nicht, du willst heiraten und du hast noch nicht mal eine Kuh. Sage ich nicht zu dem Mädchen. Nicht. Ich bin doch nicht krank. Und was willst du mit dem Mädchen machen? Wo wird sie bleiben? Du hast ja noch nicht mal ein Nest. Alles an erster Stelle. Das bei den Schulen auch. Die Kinder, die verlieben sich ja schon. Haben schon eine Freundin. Sag, Kinder, ihr habt noch nicht mal Küken. Und, oder Ziegen. Wie viel weniger eine Kuh, und dann wollt ihr schon Mädchen haben. Da kann man mit den Afrikanern besser sprechen und es deutlicher machen als mit den Weißen. Kostet es nicht. Und darum sagen die Schwarzen, ihr Weißen, ihr habt so viel Trennung, was Divorce. Scheidungen, weil es euch nichts gekostet hat. Habt sie frei bekommen und dass sie leicht wieder gehen. Hättest du aber für sie geschwitzt und gearbeitet und einen großen Preis bezahlt, dann hättest du gut nach ihr geschaut. Und dann würdest du sie nicht einfach gleich wegjagen. Das könntest du dir nicht leisten. Weil für die nächste musst du wieder so viel bezahlen. Und noch diese erste unterhalten. Das ist natürlich gut bei den Weißen, dass sie denn die erste Frau unterhalten müssen. Da müssen manche Männer schwitzen jetzt. Sie haben jetzt eine neue Frau und die alte Frau und die Kinder. Aber ich glaube, jetzt ist es doch so, wenn Und wenn sie wieder heiratet, braucht er nicht, sie zu unterstützen. Ja, er wird sicher beten, hey, lass sie doch bitte einen Freund bekommen und einige zu ihr schenken. Heirate die doch, dann ist die Last weg. Sonst ist eine teure Sache. Und wenn man zwei oder drei Frauen unterstützen muss und verschiedene Kinder, ich denke, die Männer sind nicht klug. Aber nun, wenn der junge Mann sagt, ich will heiraten, dann sage ich, erst einmal, ein gesundes Leben, ein vernünftiges Leben, ein verständiges Leben. Und wenn wir lesen, was die Jünger gesagt haben, die haben nicht nur Hände gefaltet die ganze Zeit, nein, sie waren, wir lesen zuerst, stets beieinander, einmütig mit Beten und Flehen. Aber die haben nicht nur in einem Raum gesessen, weil Petrus hat später gesagt, einer ist weg, der Judas, wir müssen jetzt jemand anders suchen, der die Lücke füllt. Und dann hatten sie ja den Matthias gewählt, das losgeworfen. Sie hatten ja zwei, die mit uns waren von Anfang an. Und dann wurde Matthias. Und als sie beteten um einen, der die Lücke füllen wird, beteten sie, Herr, du, der du die Herzen der Menschen kennst, du Herzenskündige, du, der du das Herz des Menschen kennst. Seht ihr, was für ein Leben sie in der Zwischenzeit gelebt haben? Da kam es darauf, auf die Herzensstellung an. Nicht die Worte, die wir sagen. Die Herzensstellung. Sagen, hier sind nun zwei, wir wissen nicht, was wir zu wählen. Wir sehen das Äußere. Du siehst ihr Herz an. Nun, du, der du das Herz kennst, nimm, zeig uns den Rechten. Und dann wurde Matthias gewählt. Also in der Zwischenzeit waren sie darauf bedacht, dass ihre Herzensstellung recht war. Dass sie das rechte Herz haben. Wird's dir nicht langweilig? Dann sagst du nicht, oh, wann wird die Erweckung endlich kommen? Und in der Zwischenzeit fangst du dich mit deinem Mann oder mit deiner Frau und schimpfst deine Kinder und bist faul und energielos. Nicht so. Die Herzensstellung muss recht sein. Und waren beim Beten und Flehen und ging um das Herz her, du der Herzenskündige bist. Sie waren sich dessen bewusst, Gott sieht mein Herz an. Nicht, dass man sagt, ja, im Herzen war es nicht recht, aber ich habe nichts gesagt. Gott sei Dank, ich habe nichts gesagt. Das Herz muss aber auch recht sein, wenn du auch nichts gesagt hast. Gott sieht das Herz an und sucht Menschen, die das rechte Herz haben. Und sie waren einmütig. Als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle einmütig beieinander. Lieben Freunde, wollen wir die Ausgießung des Heiligen Geistes? Wollen wir eine gottgewirkte Erweckung? Wenn wir sagen ja, dann lasst uns alle einmütig beieinander sein. Als der Herr Jesus noch unter ihnen war, war die Einmütigkeit nicht da. Da haben sie sich oft gezankt. Da waren sie oft uneins. Da haben sie gesagt, wer ist der Größte unter uns? Wer hat das Sagen? Wer kann die Peitsche knallen und da muss alles danach, nach dem Schema gehen? Wir wollen ja nicht die sein, die man übersieht. Wir wollen gesehen werden. Die Herzensstellung ist nicht recht. Wir wollen nicht, dass solche sein, die nicht beachtet werden. Wir wollen beachtet werden, ein Sagen haben. Und dann gibt es keine Einmütigkeit. Aber die Bibel sagt, wo Brüder einmütig zusammen sind, da befiehlt Gott seinen Segen. Da befiehlt Gott seinen Segen. In der Zwischenzeit, lasst uns damit beschäftigt sein, dass es dem Herrn gelingt, wenn er wirken will, dass er uns bereit findet. Es wäre eine traurige Sache, wenn der Tag der Pfingsten völlig kommt, erfüllt, ganz erfüllt ist in unserem Leben und wir sind nicht einmütig beieinander, wir zanken uns. Wir sind uneins. Und dann wollen wir erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Dann geht es an uns vorbei. Der Segen Gottes geht an uns vorbei und er sucht sich die, durch die er wirken kann. Gott sei Dank, dass sie einmütig waren. Der Tod Jesu hat wohl was geschafft. Das Kreuz Jesu hat wohl schon was geschafft. Das Kreuz schafft Frieden mit Gott, vertikal und horizontal mit deinem Bruder. Und wenn du sagst, du hast Frieden mit Gott und nicht Frieden mit deinem rechten Bruder, bist du ein Lügner und Betrüger, ein Pharisäer und Heuchler. Der Herr sagt ja, wenn du sogar weißt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, geh hin. Und versöhne dich mit ihm. Versöhne dich mit ihm. Ich will nicht Wasser darauf gießen. Aber ich will nicht zu den Satanisten gehören. Ich habe immer gesagt, wie kann ein Mensch ein Satanist sein? Wie ist das möglich? Das ist ja Verrücktheit. Wer kann den Satan anbeten? Und der Satan ist ihr Held. Ist ihr Held. Nun möge Gott über dieses wachen, dass ihr nicht euch von diesem anstecken lässt. Sie sagen, Gott, der gebietet uns, wir sollen uns versöhnen mit unserem Bruder. Wir sollen unseren Feind lieben. Warum praktiziert er das nicht, was er predigt? Wann wird er sich mit dem Teufel versöhnen? Weiß er nicht, dass der Teufel was gegen ihn hat? Er erwartet, dass wir das tun und er tut's nicht. Gott ist ein Heuchler, den wollen wir nicht. Der Teufel ist der Rechte. Ja. So weit kann man gehen mit der Bibel in der Hand und Gottes Wort gebrauchen und wird ein Satanist. Es sind nicht nur die Satanisten, die sich Satanisten nennen. In christlichen Kreisen gibt es Satanisten. Die gebrauchen das Wort Gottes falsch. Der Herr redet da von seinem Bruder. Die Pharisäer hatten was gegen Jesus. Jesus ist nicht zu ihnen gegangen, hat sich mit ihnen versöhnt. Sie waren ein anderes Volk. Sie waren ein anderes Schlag. Und sie waren ein anderes Friede. Eine andere Rasse. Aber er redet hier von dem Bruder. Und der Teufel, der Satanes, ist nicht Gottes Bruder. Es ist Gottes Feind. Und da müssen wir unterscheiden. Und kann sagen, ja, einer sagte mir mal, Elo, ich gehe diesen Menschen nach. Die will ich gewinnen, zurückbringen. Ich sagte, Bruder, höre, was ich dir sage. Wenn du sie gewinnst, ist gut. Wenn sie dich aber gewinnen, ist das dein Untergang. Und es ist ein Untergang bis zum heutigen Tag. Er hat sie nicht gewonnen. Sie haben ihn gewonnen. Und er ist ein verdrehter Christ heute. Und ein schlimmer Mann. Wenn ich euch Sachen aus seinem Leben geschehen erzählen würde, würdet ihr sagen, das gibt es doch nicht. Ein Christ kann solches nicht tun. Aber er tut's. Und wo ist falsch gegangen? Er sagte, Erlo, ich bin nicht so wie du. Du lässt den Menschen einfach gehen. Ja, Paulus und Demas. Wir sind gleich nachgegangen. Sind gleich Philetus nachgegangen. Den Goldschmied nachgegangen. Also recht unterscheiden. Sonst befinden wir uns auf gefährlichem Boden. Ich gehe natürlich auch den Sünden nach. Aber es muss ein Bruder sein. Weil die Bibel sagt, wenn ihr nicht so wandelt wie ein Bruder, schließt ihn aus, esst nicht mal mit ihm und haltet ihn für einen Zürne. Dann bedeutet es aber, dass wir den Menschen wieder, wenn Gott es schenkt, ihn evangelisieren. Zürne, verkündigen wir das Evangelium. Aber auf eine Bedingung, dass wir nicht hineingezogen werden in dem Streit und in die Unreinigkeit und die Uneinigkeit. Alle beisammen, einmütig, da befiehlt Gott seinen Segen. Und wenn da Katzen und Hunde sind und sie beißen und kämpfen, da soll Gott seinen Segen befehlen. Das soll die Schar sein, die das Evangelium verkündigt in alle Welt. Zu den Muslims, Hindus, den Heiden, Afrikaner, Chinesen. Wir kommen nicht weiter mit solch einem Evangelium. Also, wenn du um Erweckung betest, wenn es dir teuer und wert ist, dass Gott wirkt, und wenn Gott dir was verheißen hast, dann harre der Verheißung. Ziele auf den Herrn. Warte auf ihn. In der Zwischenzeit lebst du für Gott. Und werf dein Vertrauen nicht weg. Und werde nicht enttäuscht. Du hast keine Zeit, enttäuscht zu sein. Es geht ja um deine Herzensstellung. Du musst recht sein mit Gott. Geistlich gesund sein. Und vielleicht sagst du denn, oh Herr, ich kann es verstehen. Du konntest ja nicht Erweckung schenken in meinem Leben. So wie ich bin, mit all diesem. Die Menschen, die gekommen werden, was hätte ich aus ihnen gemacht? Die werden größere Teufel geworden, als was ich bin. Ich hätte die ja gar nicht leiten und führen können. Wäre ja nicht Licht gewesen für die. Also, als der Tag der Pfingsten erfüllt war, Gott sei Dank, dass es eine Zeit der Vorbereitung war und dass das Kreuz so tief gegangen ist, die Feindschaft und die Uneinigkeit hinweggetan hat. Und dann hatten sie schon einen Segen bekommen. Der Herr blies sie an und sagte, nehmet hin den Heiligen Geist. Vor Pfingsten. Da hatten sie schon was vom Heiligen Geist. Und darum konnten sie auch schon einmütig sein, weil das Leiden, bittere Leiden Jesu, das Sterben, die Auferstehung Jesu war genug, um sie eins zu machen. Einige sagen, oh, wir wollen den Heiligen Geist, weil dann werden wir eins sein. Unsinn, Nonsens, sagt der Engländer. Hat keinen Sinn. Du wirst den Heiligen Geist, dass er das tut. Unsinn. Vor dem der Heilige Geist kam, musste das in Ordnung sein. Das bringt man nicht in Ordnung, wenn der Heilige Geist gekommen ist. Bildlich gesprochen, menschlich gesprochen, wenn das Feuer kommt, dann soll das Holz trocken sein und nicht nass. Und wenn's nass ist und machst ein Feuer, ist nur volle Rauch. Und das leuchtet nicht. Das brennt in die Augen. Dann wirst du kein echter Christ, sondern Schwarzwälder Schinken. Und so wirst du stinken. Genauso. Das muss bereinigt werden vor dem. In Ordnung gebracht. Wir sollen keine geräucherte Christen sein, sondern brennende und trockenes Holz. Das brennt, das, wenn das Feuer kommt, es gleich brennt. Habe ich genug drüber gesagt jetzt. Zum letzten Punkt. Nachdem der Geist gekommen war, was geschah? Am Ende unseres Textes. Und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen mit anderen Zungen, nachdem der Geist ihnen gab, auszusprechen. Nachdem der Heilige Geist ihnen gab, auszusprechen. Sie hatten Gehorsam gelehnt. Und als der Heilige Geist kam und befahl, und sie trieb, waren sie gehorsam. Erwarte nicht, dass Erweckung kommen wird, wenn du keinen Gehorsam gelehnt hast, wenn du nicht parieren kannst. Du musst gehorsam lernen. Und wir wissen, wir leben in einer Zeit des Ungehorsams. Dazu werden die Kinder trainiert. So werden die Kinder in der Welt erzogen. Rebelliere! Nimm das nicht an, was dir gesagt ist. Mach Fragezeichen. Es gibt das Gesunde, wie die Gemeinde zu berühren. Die hat alles geprüft, ob es wirklich so stimmt, wie Paulus das sagt. Das ist das gesunde christliche Leben. Aber nur weltliche Kritik und dagegen zu sein und dass man redeniert wie die Welt, das ist direkt aus der Hölle. Und gehört zu der Zeit des großen Abfalls. Man muss sich beugen können. Onkel Martin Rost hat mir mal eine interessante Geschichte erzählt, als er auf Bibelschule war. Sein Training hatte, war da eine, der sozusagen ein Meister war, um Obstbäume zu beschneiden. Der hatte das gelernt. Nun sein Lehrer, der gab ihm die Schere, sagt man auf Deutsch so, ist es eine Schere, ging hin und sagte, beschneide nun diesen Baum und beschneide ihn nun so und so und so. Aber er hat ihm gesagt, wie er es nicht gelehnt hatte. In seinen Augen war das verkehrt. So was durfte er nicht tun, nach seiner Weisheit. Und dann ist der Mann weggegangen und später ist er gekommen. Und dann hatte der Junge tatsächlich den Baum so beschnitten, wie der Leiter es ihm gesagt hat. Und dann hat der Leiter, wenn ich recht entsinne, ihm gesagt, nun nehmen wir dich auf für dein Training in die Bibelschule. Hättest du es nicht so gemacht, dann nicht. Wir erwarten Gehorsam. Und vor dem du erwarten kannst, dass andere dir gehorchen, musst du gelernt haben, was Gehorsam ist. Wir können nicht andere predigen und selbstverwerflich werden. Ich sage dies nun nicht, dass wir uns uneins reden und sagen, da war der Leiter verkehrt, der junge Mann war recht. Nein, darum geht es mir nicht. Es geht nur um den Punkt Gehorsam. Ich weiß ja auch gar nicht, ob es wirklich falsch war, wie der Leiter es gesagt hat. Auch gelehrte Menschen, die können ihre Meinung ändern. Die lehrende Professor, der lehrt die Studenten so und so. Und nach einigen Jahren wird gesagt, nein, das war falsch. Das muss so gemacht werden. Also lasse ich das offen. Wer recht hatte, wer verkehrt hatte, habe Gehorsam. Sie fragten einen General. Was ist dir Liebe? Ein braver Soldat, starke, entschiedene, der irgendwas tut, was er will. Oder ein ganz zurückhaltende, bange, fürchtende Soldat, der zittert und zagt, der fast keine Fliege durch totschlagen kann, aber der gehorsam ist. Der sagt, tausendmal gib mir den Schwachen, der aufs Wort wird. Der Starke, der nur tut, was er will, den will ich nicht haben. Und der größte General ist der Heilige Geist. Wenn unser Leben erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, dann führt uns Jesus mit seinem Geist. Und die vom Geist geführt werden, geleitet werden. Und wie wunderbar, am Pfingsttag kann der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit führt, am Pfingsttag der Gesetzesgebung, nun ist er in uns und lehrt uns, was recht ist. Und wenn er auch das tut, wenn er schon in uns ist, dann gibt er einigen Menschen sogar noch die Gabe zum Lehren. Dann muss sogar der, der den Heiligen Geist hat, auch noch was gelehrt werden. Und wenn ein Mensch sagt, ich habe den Heiligen Geist, ich habe Gott, Gott, ich tue nur, was Gott sagt, ist ein Blinde. Und ist nur traurig, wenn es andere Blinden gibt, die ihn nachfolgen, die werden alle in die Grube fallen. Ein gesundes, nüchternes, geistliches Leben, das nach dem Worte Gottes ist, von A, Alpha bis Omega, von Anfang bis ans Ende, muss unser Leben in Ordnung sein. Dann sind wir Gefäße, durch die Gott wirken kann. Dann kann Gott seinen Segen befehlen. Und als er kam, hat er sie befohlen und sie waren gehorsam. Ein jeder tat das und sagte das, wie der Heilige Geist es ihnen zuteilte. Nicht, nein, ich möchte nicht diese Sprache reden, ich möchte die reden. Ich möchte nicht dieses sagen, ich möchte das sagen. Sondern, nachdem der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und die Bibel lehrt uns das Neue Testament. Wenn es von Gaben die Rede ist, er gibt, er wirkt, wie er will. Wie er will. Und dann müssen wir folgen, wird gehorsam sein. Das heißt ja auch in der Apostelgeschichte, er gibt seinen Geist denen, die ihm gehorchen. Denen gibt er seinen Geist. In der Zwischenzeit ein gesundes Leben, wo das Herz recht ist mit Gott. Ein gesundes Leben, wo wir wachen und beten, unsere Augen auf ihn gerichtet sind und dann gehorsam lehnen, das auszusprechen, wie er will. Und dann kam er. Und wie hat er gewirkt? Ein schnelles Brausen vom Himmel. Ich glaube, nicht einer von ihnen hat davon geträumt. Sie haben nicht gewusst, was geschehen würde, wenn er kommt. Der Herr hat gesagt, der Tröster wird kommen. Kam ein Brausen vom Himmel? Eines gewaltigen Windes? erfüllte das ganze Haus. Es zerteilte feurige Zungen, die kamen auf einen jeden. Vielleicht hatten sie keine Ahnung davon. Wie Gott wirkt, können wir ihm überlassen. Das ist sein Tun. Wir können ihn nicht vorschreiben. Aber wir müssen ihm zum Dienst bereit sein. Bereitete Gefäße, dass er wirken kann, wie er will. Und darüber haben wir ja gestern Abend gesprochen. Sind wir dazu bereit? Dass er wirken kann, wie er will. Als der Tag der Pfingsten erfüllt war. Möge Gott schenken, dass wir jetzt etwas mehr begreifen davon, von dem Tag der Pfingsten und als der erfüllt war. Und dann waren sie alle einmütig beieinander. Das sind Bedingungen, Freunde, das sind Bedingungen. Und wenn es uns nicht gefällt und wir sagen, nein, wir wollen was anderes, der Satan wird dich erfüllen mit anderen Geistern. Es wird nicht der Heilige Geist sein. Jede Erweckung ist verschieden. Aber das sind grundlegende Sachen, die Gott gelegt hat. Da können wir nicht von abweichen. Können nicht. Das muss so sein. Waren sie alle einmütig beieinander. Wie tief ist das Kreuz schon gegangen, dass die Feindschaft wegnimmt? Bist du mit Gott eins geworden? Die Bibel sagt, gleichzeitig wirst du dann auch eins mit deinen Brüdern. Ich habe mich so gefreut in Südafrika, ist ein alter Mann jetzt. Hat eine internationale Mission in alle Welt. Vor vielen Jahren war ich bei ihm, habe ich ihn besucht. Ich wusste, dass er negativ ist gegenüber der Erweckung. Ein starker Wille, unverheiratet, ein starker Mann, macht auch Übungen. Press-ups, über 70 Mal jedes Mal, wenn er auf dem Boden liegt und sich gibt. Als 70-Jährige, jetzt ist er schon in den 80 Jahren. Und man weiß nicht, ob schon ein bisschen Aderverkalkung ist. Er war im Gottesdienst und dann sah er, einige wurden schläfrig. Dann hat er erstmal gesagt, wir müssen Übungen machen. Im Gottesdienst. Und dann hat ein Pastor gelacht. Oder ist er etwas wütend geworden? Vielleicht spricht das Alte mit. Ich weiß nicht. Und dann ging ich zu ihm, war freundlich, setzte mich zu ihm, erzählte ihm vom Wirken Gottes und was. Da sagte er, Elo, lass Gott wirken in deine kleine Art und Weise mit mir. Mit dir wirkt er in großer Art und Weise, aber du tust dein Werk, ich tue mein Werk. So ein Engländer, aber die können auch mal nicht Gentlemen sein. Ja, die können auch dickköpfig sein, wenn sie auch Engländer sind. Und wie? Die haben ja auch deutsches Blut, nicht? Die Anglosachsen, Deutschen sind ja nach England gegangen. Dann haben sie auch etwas von den Deutschen mitbekommen. Den Kopf wenigstens. Und sagt, du tust dein, du mein, unfreundlich, lieblos. Wenn so ist, dann sagt man, hat der Mensch noch nicht mal den Hauch Jesu bekommen, als er sie anhauchte, blies, nehmet hin den Heiligen Geist vor Pfingsten. Ich habe dann wie ein Hund den Schwanz zwischen die Beine getan und bin weg. Und heute nach 30 Jahren, über 30 Jahren, wer muss ihm zur Seite stehen? Was ist Abantu? Wer muss ihm helfen? Was ist Abantu? Unsere Menschen. Letztes Jahr musste Piet Burta ihm helfen. Er hatte keinen Mann. Und Piet Burta musste ihm helfen. Dieses Jahr musste Cell ihm beistehen, Briefe für ihn schreiben, ihm Rat geben, helfen mit dem Werk. Er will was über Schulunterricht, Education machen. Und kann's nicht und hat keine. Steht alleine in seinem weltweiten Werk. Hatte keine, die dazu fähig sind, um diese hohe Aufgabe zu tun. Und dann holte sich Quasi Sabantu Arbeit. Und er sagte in diesen Tagen, Chell, ich war gegen euch. Ich bin gegen euch gezogen. Aber ich habe jetzt meine Meinung verändert. Und wenn irgendjemand aus der Welt zu mir kam und sagt, wie steht's mit der Erweckung in Südafrika? Wie sieht's da aus? Dann habe ich gesagt, geht zu dem Mann. Das ist einer unserer Feinde. Aber war nie ein Teil unseres Werkes. Nie. Ich will seinen Namen nicht nennen. Ich hoffe, dass er auch noch zurechtkommt. Und da sagte Chell, tu mir einen Gefallen. Ich habe alle, die nachfragten, zu dem Mann geschickt, zu dem Prediger. Bitte geh zu ihm und helfe ihm. Nun musste Chell zu diesem, der uns so feindlich ist und Menschen negativ beeinflusst hin, muss Chell sagen, nun hat dieser Mann Gottes, den er so hoch achtet, mich zu dir geschickt, um dir zurecht zu helfen. Das kann Gott tun. Aber nach über 30 Jahren, und möge Gott uns dann die Gnade schenken, wäre ich mutlos geworden, enttäuscht geworden, ein internationaler Mann Gottes, berichtet solches, geht so gegen uns. Wie beschämt wäre ich denn heute. Dann hätte er mit Recht, der hätte Recht gesagt, es ist verkehrt und negativ gesprochen. Aber leb du für den Herrn, sehe, dass deine Herzensstellung in Ordnung ist, folge dem Herrn, sei ihm gehorsam und dann wird er wirken, wie er will. Und Gott weiß, wie die Franzosen zu erreichen. Er weiß, wie die Deutschen zu erreichen. Der Geist Gottes, der kennt den Menschen inside out. Äußerlich und innerlich. Er weiß auch, wie den Menschen zu erreichen. Sei du nur in rechter Stellung mit ihm. Dass er die Freiheit hat, in deinem Leben zu wirken, wie er will. Und du bist gehorsam, du folgst ihm. Dann wird es auch ein wahres Pfingsten in deinem Leben geben. Sonst wird es nur auf Papier sein. Und du wirst ins Grab geben, als mit Aderverkalkung. Ein enttäuschter, in Stich gelassener Mann. Allein. Und so wirst du vor Gott erscheinen müssen. Lasst uns beten. Wir danken dir für dein heilig Wort. Wir danken dir, Herr, für diesen Text. Wir danken dir, dass es ein Pfingsten gegeben hat, wo die Gemeinde sozusagen ihr Geburtstag hatte. Und wie wunderbar hat es begonnen. Wie hat das Feuer nicht gebrannt? Welch ein Geisteswehen war das nicht? Und sozusagen wurde alle Welt erreicht in einem Tag. Du hast tatsächlich den besten Tag ausgesucht, hey. Für diesen Tag. Du wusstest, warum es ein Pfingsten sein sollte. Und dieser Tag ist volle Bedeutung. Wie reich ist dieser Tag nicht, dass der Rest unseres Lebens und wir uns damit befassen können und bedenken und erinnern und sagen, welch ein Tag, wie vollkommen sind deine Wege. Herr, wirke nach deiner Zeit, nach deinem Willen, wie du willst. Du machst es am besten. und schenke uns, dass auf dich harren und warten, so dass dein Plan auch mit uns in Erfüllung gehen kann. Amen.